Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundierte Einblicke, echte Fälle, wissenschaftliche Hintergründe und Gespräche mit spannenden Gästen aus Forschung, Industrie und Pferdewelt. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Für mehr Klarheit und Sicherheit zum Thema Sattel. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich die Entwicklung der Pferdewelt. Und spezifisch, was für einen Einfluss hat das auf die Sattelwelt? Und hierzu habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Gina Bresch von Business mit Pferd. Für mich ist Gina die Coaching-Expertin im Pferdebusiness-Bereich. Ja, aber Gina, stell dich doch vielleicht selbst mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen sollten, wenn es da noch welche gibt draußen.
Oh, bestimmt. Da gibt es bestimmt ganz viele. Aber erstmal danke, dass ich da sein darf. Hello, ich bin Gina. Ich bin seit mittlerweile ungefähr 6 Jahren als Business Coach in der Pferdewelt unterwegs und ich helfe Pferdeprofis dabei, ihr Business profitabel zu gestalten, aber eben auch so zu organisieren, dass sie Zeit für ihre eigenen Pferde, ihre Familie und die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben und sich nicht zwischen ihrer Berufung in der Pferdewelt und ihrem Privatleben aufreiben müssen, sondern ja, damit auch glücklich werden können. Denn für mich sind zufriedene, glückliche Pferdeprofis eben auch eine wichtige Stellschraube für Pferdegesundheit und für Pferdewohl. Und das mache ich mit ganz viel Spaß und Herzblut, habe mittlerweile ganz, ganz tolle Kunden begleiten dürfen und da richtig coole Projekte gemacht und sehe einfach, dass wir gemeinsam die Pferdewelt ein Stück verändern, weil die Pferdewelt natürlich immer noch so ein bisschen hinterherhinkt hinter vielen Entwicklungen in Sachen Digitalisierung und Internationalisierung und. Und da sehe ich einfach, dass neue Modelle und neue Strategien dringend vonnöten sind, damit wir hier mit den gesellschaftlichen Entwicklungen irgendwie auch mithalten können. Und da ist die Pferdebranche immer ein bisschen hinterher und ich freue mich, wenn ich da ein bisschen Schwung in die Bude bringen kann.
Ja, das klingt super. Und dass du das machst, da bin ich überzeugt, du bist einfach die totale Powerfrau. Wir haben uns ja ungefähr so vor einem Jahr persönlich kennengelernt. Ich kenne dich schon länger, passiv sozusagen, über deine Podcast. Hab mir da schon total wertvolle Tipps abgeholt. Und vor einem Jahr haben wir mit dem Blitzcoaching zusammen gestartet. Und dann war ich im Kompaktprogramm und so kamen wir zusammen. Und was ich immer total faszinierend finde, neben natürlich deinem Hintergrund als BWLerin und da auch die, ich sage mal, die Hintergründe, die man so als Pferdedienstleister vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat, ja, dein großer Einblick eigentlich in die Pferdewelt, weil du ja Kunden aus allen Bereichen, spezifisch aus der Pferdebranche hast. Also von Pferdeprofis, das ist ja ein Riesenfeld, Tierärzte, Therapeuten, Trainer, Huforthopäden, Hufschmiede, Sattelexperten, Sattler und, Influencer und. Also das ist ja, das kann man ja irgendwie jeden Tag drüber reden, was du da alles, wen du da alles hast und wo du sozusagen auch den Hintergrund mitbekommst. Mhm. Und das finde ich natürlich unheimlich spannend, gerade wenn es eben um die Entwicklung in dieser Welt, in dieser pferdebezogenen Dienstleistungs-, aber vielleicht auch Verkaufswelt geht. Mhm. Und genau, da steigen wir heute mal richtig tief ein. Ich mir auch. Was ist denn so dein Gefühl? Wie ist es denn, wie steht es denn aktuell so um die Pferdebranche?
Es ist total spannend gerade für jemanden wie mich, der sich da so ein bisschen aus der Vogelperspektive mit befasst. Eben dadurch, dass ich verschiedenste Pferdeprofis betreue. Und wie du schon gesagt hast, sind Tierärzte dabei, das sind viele Therapeuten, viele Trainer. Das kann aber in verschiedenste Nischen gehen. Also von Sitzschulungen über biomechanisch korrektes Reiten, über Horse Tensegrity und Hufbearbeitung. Also das sind ja innerhalb der einzelnen Bereiche auch nochmal so Unterkategorien. Und ich finde das total spannend zu sehen, was verschiedene Profis berichten, was ihre Wahrnehmung ist. Ich sammle da immer ganz viel Daten natürlich für meine Einschätzung, zoome aber auch sehr gerne raus aus der Pferdewelt, sodass ich natürlich das Ganze auch in Kontext setze. Das heißt, ich gucke mir an, wie ändert sich das Konsumverhalten der Menschen? Was sehen wir gerade an gesellschaftlichen Entwicklungen? Wie kommt das Pferd da rein und das Hobbypferd? Weil wir natürlich auch dann, wenn ich jetzt mit Pferdeprofis arbeite, den Endkunden im Blick habe. Das heißt, um entsprechend Pferdeprofis beraten zu können, brauche ich eben auch den Überblick darüber, was generell in der Pferdewelt passiert. Und hier sehen wir verschiedene Tendenzen, die nicht nur innerhalb dieser Welt passieren, sondern eben generell einfach gerade die Menschen beeinflussen. Das einmal ist es natürlich durch das Internet, durch die Industrialisierung hatten wir so ein bisschen das ganze Thema weg von den handwerklichen Sachen mehr zum Thema Wissen. Ja, jetzt mit der Digitalisierung, Internet und allem drum und dran sehen wir, dass immer mehr Geld unabhängig, also ortsunabhängig verdient werden kann, dass wir immer mehr digitale Angebote haben in einer Welt, die noch sehr auf Hands-on, ja, am Pferd besteht und daraus besteht, geht dieser Wandel relativ langsam vonstatten. Das heißt, wir haben ja jetzt immer mehr Online-Angebote. Die kommen ja aber auch vor allen Dingen daher, dass die Menschen mehr wissen wollen. Es ist nicht mehr nur so, dass die Pferdebesitzer einfach einen Profi haben wollen, der das macht und fertig, sondern wir haben halt immer mehr diese Entwicklung zur Wissensgesellschaft. Das sehen wir, wie gesagt, außerhalb der Pferdewelt durch Internet und Co., aber auch innerhalb der Pferdewelt, die Pferdebesitzer wollen verstehen. Die wollen die Zusammenhänge verstehen, die wollen wissen, warum man etwas macht. Das reicht jetzt nicht einfach nur, wenn man als Profi kommt und sagt, so ist das, Punkt, aus, Ende. Sondern die wollen eben auch wissen, warum. Die wollen wissen, was sie mehr machen können. Die wollen nachhaltiger arbeiten. Das heißt, die wollen auch wirklich grundlegende Themen klären und nicht einfach nur ein Pflaster irgendwo draufkleben. Und das finde ich ist erstmal eine sehr wünschenswerte Entwicklung, vor allen Dingen natürlich für das Pferdewohl. Heißt aber auch, dass sich die Arbeit für die Pferdeprofis sehr spürbar geändert hat. Und das eben auch in einem Tempo, was für viele schwierig ist mitzuhalten, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Was aber auch wieder an dem Tempo der Welt liegt. Ne? Also nicht nur an dem Tempo der Pferdewelt, sondern der Welt generell, dass wir da wahnsinnig schnelle Entwicklung haben. Wenn wir uns jetzt KI angucken, die Art zu arbeiten hat sich verändert. Arbeitnehmermärkte, Arbeitgebermärkte haben sich hart verändert und das merkt man eben auch in der Pferdewelt mittlerweile.
Ja, das finde ich ein super spannendes Thema. Da hast du jetzt so viele Stichpunkte im Prinzip schon gegeben. Also was ich zum Thema nachhaltige Wissensvermittlung oder auch der Endkunde, der immer mehr wissen will, aber auch immer mehr weiß eigentlich aus meiner eigenen Praxis als Saddlefitter am Endkunden berichten kann. Das fand ich total spannend. Ich bin ja vor einem Jahr wieder zurück nach Deutschland gezogen und habe dann hier eben auch Endkunden sozusagen, Pferdebesitzer, beraten in Sattelanalysen. Und das fand ich schon sehr spannend, wie aufgeklärt die Pferdebesitzer hier sind. Also ich komme da an und brauche eigentlich gar nicht bei 0 zu starten, sondern kann schon gleich auf einer Skala von 100 bei 60 einsteigen. Und für mich ist das natürlich total großartig, weil ich liebe es, über Dinge zu diskutieren und in den Austausch zu gehen und dabei auch selber Neues zu lernen. Aber das hat mir auch gezeigt, dass natürlich da auch bereits viel Aufklärung stattfindet. Entweder initiativ durch den Pferdebesitzer selber, dass sie sich das Wissen irgendwo, das ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort, herholen und dann vielleicht auch, vielleicht manchmal auch sogar überfordert sind. Also das ist mir auch öfter schon begegnet, dass dann Dinge oder teilweise auch Mythen in den Raum gestellt würden. Ja, ich habe jetzt so viel darüber gelesen, dass, ne, zum Beispiel Kuhlen hinter der Schulter und mir wird überall gesagt, mein Sattel passt nicht mehr und. Auf der einen Seite natürlich eine ganz tolle Entwicklung ist, dass so viel Wissen schon vorhanden ist, also eine Grundlage schon da ist, aber vielleicht auch eine gewisse Überforderung stattfindet, dass dieses Wissen wie so über einen zusammenbricht und zusammenschlägt, man gar nicht mehr wirklich selektieren kann, was denn wirklich von Wichtigkeit im individuellen Fall ist.
Das Ding ist, dass sich durch diese Wissenserweiterung die Rolle des Pferdeprofis ändert. Das heißt, du bist nicht mehr der Experte, der kommt, was erzählt und der Pferdebesitzer muss es für bare Münze nehmen, weil er eben niemand anderen hat, von dem er diesen Input bekommen kann, sondern vielmehr hat der Pferdebesitzer ja die Möglichkeit, ganz viel Input aus ganz vielen verschiedenen Quellen zusammenzutragen. Und du hast dann kein Monopol mehr auf Wissen als Pferdeprofi, sondern vielmehr gibt es da eben so viel, was auf die Pferdebesitzer einprasselt, dass die Rolle vom Hallo, ich bin jemand und habe Wissen eher hingeht zum Hallo, ich bin jemand, ich habe Erfahrung und ich kann dieses Wissen in Korrelation setzen. Ich kann dafür sorgen, das auf dein Pferd zu übertragen und das für deine Situation zu interpretieren und anzuwenden. Und ja, dieses geänderte Rollenverständnis ist, egal welche Art von Pferdeprofi, gerade ganz, ganz wichtig, weil ich immer noch sehe, dass ganz viele versuchen, mit Wissen Geld zu verdienen. Und dabei ist es gar nicht unbedingt das Wissen, was den Unterschied macht, sondern vielmehr, kann ich das in dem jeweiligen Fall anwenden? Kann ich meinem Kunden helfen, dem Pferdebesitzer helfen, das anzuwenden? Und kann ich demjenigen auch eine Sicherheit vermitteln? Weil ja, wie du schon sagst, diese Masse an Informationen, die über uns rüberrollt, mehr oder weniger, die stellt natürlich auch eine Belastung dar, weil die Pferdebesitzer dann eben verunsichert sind und wieder nicht wissen. Dann haben sie was gehört, dann können sie es nicht einordnen. Dann gibt es dann noch gegensätzliche Informationen. Fragt 10 Leute, kriegt 20 Meinungen. Und umso wichtiger ist es, dass erstmal der Pferdebesitzer dir vertraut. Du dieses Vertrauen aber nicht einfach so kriegst. Du hast das Vertrauen nicht mehr einfach, weil du ein Experte bist vermeintlich, sondern man darf sich das verdienen, man darf das sich erarbeiten und mit einer entsprechenden Kommunikation und einer entsprechenden Kundenbetreuung auch tatsächlich beweisen, dass man jetzt hier der Partner an der Seite ist. Und wer jetzt immer noch darauf setzt, ich weiß halt mehr als die anderen, wird da relativ schnell in seine Grenzen kommen, weil eben das nicht mehr der USP ist.
Ja, ja. Ja, das ist, ich glaube, das Stichwort einordnen ist hier ein ganz wichtiges. Also, dass man den Kunden im Prinzip abholt in der Situation, in der er gerade ist, aber auch in dem Wissensstand, in dem er oder sie gerade ist. Also, da braucht man ja wirklich viele Fähigkeiten. Empathisch erstmal das wahrnimmt und empathisch dann auch zu der Anwendung, die es dann benötigt, passenden Rahmen setzt. Ja. Ne? Also, wenn ich jetzt als Saddlefitter vor Ort bin und sehe, wow, der Sattel funktioniert einfach gar nicht, das sehe ich schon auf Anhieb, oder vielleicht der Reiter ist viel zu groß für diesen Sattel, ne? Also nennen wir das mal sehr positiv, und da ist vielleicht schon ganz viel Vorwissen da, aber die Kundin hat das für sich noch nicht eigentlich umgesetzt. Ne? Also das ist so wie so ein Mantel, der noch draußen ist, aber noch nicht wirklich angezogen. Und ich glaube, das ist sicherlich was Pferdeprofis und Sattelexperten vor eine große Herausforderung, aber auch vor eine ganz große Chance stellt, sich auch hier abzuheben.
Ja, also auf jeden Fall.
Ich kenne das selber noch als Pferdebesitzer und Kunde. Ich hatte vor langer, langer Zeit einen Sattler da. Ich bin ja immer total wissensbegierig und löcher die Leute, denen ich sehr gelöchert habe mit Fragen. Und irgendwann stellt er sich hin und sagt, also wenn du jetzt noch weiter fragst, dann gehe ich. Du musst mir schon glauben, was ich mache, weil sonst brauchen wir hier gar nicht weitermachen, so sinngemäß.
Damit hätte sich jemand bei mir schon direkt disqualifiziert.
Ja, hat er auch. Ne? Also genau, das war das letzte Mal, dass ich diesen Sattler gerufen habe. Das wird heutzutage natürlich genauso sicherlich bewertet werden wie damals. Aber das ist natürlich jetzt ein drastisches Beispiel. Ne? Also dieses Aufstülpen von Wissen, was vielleicht dann auch nicht nicht wirklich faktenbasiert oder evidenzbasiert, sondern nur auf diesem Glauben basiert, ist sicherlich dann auch schwierig. Und das ist wiederum diese Nachhaltigkeit, die du vorhin gesagt hast, ne, oder angesprochen hast, kommt hier ins Spiel. Ich glaube, wenn man den Kunden nicht, empathisch abholt, dadurch Vertrauen schafft, was sicherlich auch wissensbasiert ist, das Vertrauen. Also mein Motto ist ja, Wissen schafft Vertrauen. Mhm. Eben nicht nur rein das Wissen, sondern eben auch dieser Schaffungsprozess. Also wie schaffe ich denn Vertrauen, das Wissen zu kommunizieren?
Ja, wobei ich glaube, dass der Spruch absolut zutrifft, nur dass die Interpretation hier so ein bisschen den schmalen Grat macht, ja. Also Wissenschaft, Vertrauen, ja, aber nur dann, wenn ich es teile. Und in der alten Schule sehen wir eben häufig, dass die Pferdeprofis hinterm Berg gehalten haben, dass sie sich nicht in die Karten gucken lassen, dass sie sich wichtig finden, ja. Und ich glaube, dass der moderne Pferdeprofi und auch der moderne Sattler, Saddlefitter so viel wie möglich teilen darf, weil er eben kein Monopol mehr drauf hat, wie ich es vorhin gesagt habe, und sich eigentlich nicht dadurch abgrenzt, dass er mehr weiß als die anderen, sondern sich dadurch abgrenzt, dass er dieses Wissen teilt und auf die jeweilige Situation anwendet. Und ich sehe immer mehr, dass wenn Leute ihr Wissen auch wirklich teilen und dem Kunden zu verstehen geben, guck mal, so funktioniert das, ich breche dir das jetzt mal runter, so geht man davor, so machen wir das und deswegen machen wir jetzt in deinem Fall so und so. Oder normalerweise würde man sagen, und das hast du vielleicht auch online gesehen, gelesen, dass man bei einem Pferd mit einem kurzen Rücken so und so vorgeht. Bei deinem Pferd haben wir aber die besondere Situation. Du siehst das hier und da und ich kann... Und deswegen machen wir es anders. Also dieses nicht nur, ich weiß, das Internet sagt, wir machen das so, machen wir aber nicht. Ja, schönen Dank auch. Sondern eben die Leute mitzunehmen, wie du sagst, empathisch zu sein. Und auch ein bisschen zu hinterfragen, was ist denn jetzt hier überhaupt gerade die Zielstellung, was sind die Rahmenbedingungen und wie kann ich hier als Partner für den Pferdebesitzer dazukommen und nicht einfach nur als jemand, der hier versucht, einen Klugschiss zu lassen, wenn man das mal so sagen darf. Ja,
absolut. Und das finde ich auch, also nicht nur jetzt in der Saddlefitter-Praxis, ich bin ja auch Therapeutin, das habe ich eigentlich von Anfang an so gemacht und immer sehr gute Rückmeldungen dazu bekommen. Wenn ich ans Pferd gehe, natürlich es gibt ruhige Momente, aber es gibt auch Momente, wo ich arbeiten kann und nebenher reden kann sozusagen. Und ich nehme den Besitzer immer mit. Ja. Also ich erkläre ihm genau meine Handgriffe, was ich mache, warum ich das mache, wie die Zusammenhänge sind. Und ich glaube, das ist unheimlich wertvoll für die Pferdebesitzer da ein Stück weit. Sie müssen ja nicht alles im Detail verstehen. Also darum geht es nicht, sondern das Gefühl zu haben, okay, da kommt jetzt nicht nur jemand, der stülpt mir was über, so quick fix, ne? Und die geht dann wieder. Und also wann soll Nachkontrolle okay, mache ich halt, weil weiß ich auch nicht so genau, warum. Ne? Ja. Also, und das spielt eben auch wieder so in diese Nachhaltigkeit rein. Nicht nur natürlich, was dann Nachfolgetermine angeht und dann eben auch die Bindung zum Kunden, sondern natürlich dann, also im Endeffekt geht es uns ja auch um das Pferdewohl, die nachhaltige Verbesserung, sei es in der therapeutischen Arbeit oder dann im Saddlefitting, was ja eigentlich ein langer Prozess auch
ist. Das kann aber der Pferdebesitzer oft nicht einschätzen. Also der kann oftmals nicht einschätzen, was ist jetzt hier ein Quickfix und was ist tatsächlich eine nachhaltige Lösung. Und auch da ist für mich der Pferdeprofi dran, wirklich zu gucken, ob wir jetzt hier nach bestem Wissen und Gewissen für das Pferd und für den Menschen und für diese Kombination die Situation entscheiden. Und das ist definitiv auch etwas, was in der Wahrnehmung der Endkunden immer wichtiger wird, wie du sagst, nämlich abgeholt zu werden, das erklärt zu bekommen, da eine gewisse Empathie zu zeigen. Das ist nicht umsonst so, dass man da so viel positive Rückmeldung für bekommt, weil es noch nicht der Standard ist. Weil es eben immer noch viele Therapeuten gibt, die einfach kommen, machen, wieder gehen. Und die Pferdebesitzer fragen sich dann, war das jetzt wirklich gut? War das jetzt sinnvoll? Und wenn wir uns jetzt mal auf die Sattelwelt beziehen, ich kenne mehr Leute mit Schreckensgeschichten über Sättel, als dass ich höre, wir wurden hier von vorne bis hinten gut betreut, haben hier einen tollen Sattel, alles ist schick. So. Und ich habe das Gefühl, dass diese Diskrepanz zwischen, ich sage jetzt mal, Sattelversorgung und dem, was in der Wunschvorstellung der Menschen passiert, dass es einfach noch so weit auseinander geht. Weil natürlich weißt du als jemand, der da einen therapeutischen Hintergrund hat und der da vielleicht einen Trainingshintergrund hat, dass sich so ein Pferd verändert. Für viele ist das vielleicht nicht so klar, wie viel Veränderung das ist, was die Schwankungen unter dem Jahr sind, ne, was die Bedingungen dafür Einflüsse haben, welche Möglichkeiten wir heutzutage im Satteln haben, für welche Situationen. Und selbst wenn jetzt viel Wissen oder viel, ich will es nicht Wissen nennen, aber selbst wenn viel Informationen auf die Pferdebesitzer einprasseln, heißt es noch lange nicht, dass sie das einordnen können. Und es heißt noch lange nicht, dass sie das am Ende auch dann zu schätzen wissen. Auch da darf man die Stück für Stück mitnehmen. Und ich finde das gerade im Sattelbereich eine Herausforderung, weil natürlich so ein Sattel auch ein Investment ist. Ne? Das ist nicht mal eben, du holst einen Therapeuten für 200 Euro oder 150,
je nachdem. Was ja auch schon ein Investment ist.
Aber das ist natürlich kein Vergleich zu einem Sattel, der mal eben 5.000, 6.000 Euro kosten kann. Absolut. Und da ist aber auch wieder die Spanne so groß. Ne? Du kannst auch starten mit einem Sattel für 500 Euro und du kannst auch 10.000 Euro bezahlen. Und ich glaube, dass das in einer Zeit, wo die Leute sowieso gerade sehr preissensitiv sind, weil wir nun mal gerade eine wirtschaftlich herausfordernde Situation haben, dass da viele Dinge zusammenkommen. Weil ich möchte als vermeintlich informierter Pferdebesitzer möchte ich natürlich sicherstellen, dass ich hier den richtigen Sattler, den richtigen Partner in der Hand habe. Ich möchte aber auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und hier nicht mit Knüllen auf Spatzen schießen. Und gleichzeitig ändern sich die Bedürfnisse, was zum Beispiel Zahlungsmodalitäten angeht. Ja? Ich kenne noch nicht viele Sattler, die mit Ratenzahlungsmodellen arbeiten oder irgendwelche anderen Modelle haben. Ich kenne aber eben auch welche, die da schon sehr proaktiv vorangehen und sagen, wir haben hier ein Mietsattelprinzip zum Beispiel. Ne? Oder was ich zum Beispiel auch gerade sehe, was definitiv mehr werden wird, sind so Sattelpflegeservices. Weil ich glaube, dass die Leute noch mehr oder länger mehr von ihrem Sattel haben wollen, weil sie natürlich dann nicht die nächste große Investition machen müssen.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Und auch da spielen wieder viele Dinge rein. Eben wie du sagst, der Sattel ist einfach ein großes Investment, selbst wenn er, ich sag mal, nur ein Neusattel 1.500 € kostet. Das ist immer noch viel Geld. Und da kommt, glaube ich, auch das Vertrauen wieder ganz stark ins Spiel. Mhm. Ja, also nochmal, ich sehe das schon so, dass das Vertrauen auch durch Wissen als Grundlage generiert werden kann. Aber wie wir vorhin ja schon gesagt haben, nicht nur. Also eben, wenn das Vertrauen sozusagen gefestigt ist, eben wissensbasiert, aber eben dann auch, indem man den Pferdebesitzer abholt, im Sinne von, ich verstehe deine finanzielle Situation, ich verstehe vielleicht auch deine persönliche Situation, dein Pferd ist schon alt, ne? Du möchtest jetzt keinen 5.000-Euro-Sattel mehr kaufen, weil es vielleicht schon 23 ist, jetzt aber schon dringend einen neuen Sattel noch braucht, weil du willst schließlich noch reiten und der sollte bitte noch passen. Oder du hast ein Jungpferd und hast Sorge, dass es sich vielleicht an der Bande noch aufschrappt und dann ja, ist vielleicht ein 5.000-Euro-Sattel auch nicht die beste Idee. Das sind alles so, ich sag mal, ganz praktische Beispiele eigentlich dafür, wie man ja, einfach gesagt mitgehen kann mit dem Besitzer und da eben über das reine Wissen hinaus auch beraten kann. Ne? Ja. Und dann manchmal sind das auch Kompromisslösungen, die vielleicht jetzt für mich als Perfektionisten nicht die Optimallösung sind. Aber auch das finde ich persönlich total wichtig, den Kunden dann zu kommunizieren und ihn sozusagen auch über meine Innenwelt aufzuklären. Ne? Also das kann ja sein, dass dann der Stallnachbar in 2 Wochen kommt und sagt, hä, warum hast du denn jetzt den Sattel gekauft? Dadurch wird der Pferdebesitzer verunsichert. Aber vielleicht war mein Hintergedanke gut, sie hat nicht so viel Geld oder will, kann, was auch immer, nicht gut jetzt einen teuren Sattel kaufen. Da müssen wir jetzt eine Kompromisslösung finden. Ich wähle den Sattel aus und ja, empfehle diesen. Wenn ich das nicht kommuniziere, kann das schnell zu Missverständnissen führen. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Und was auch immer, was ich immer mehr sehe, ich sag mal, das ist so eins meiner unliebsten Wörter, ist ja das Thema Ganzheitlichkeit, ja, oder ganzheitlich irgendwas zu machen, weil das irgendwie alles und nichts sagt. Ich verstehe aber, wo das herkommt und in welchem Kontext das verwendet wird. Auch die Pferdebesitzer gucken ja noch anders drauf. Man guckt ja mittlerweile nicht mehr nur, zumindest in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin, ja, und auch mit dem, ich sage jetzt mal, höherwertigen Klientel, da wird halt nicht mehr nur auf den Sattel geguckt, sondern die informierten Pferdebesitzer haben schon verstanden, dass da eben Training, Sattel, Gewichtszustand, dass das eben alles zusammenspielt. Und auch da will der Pferdebesitzer abgeholt und mitgenommen werden. Und auch da darf der Pferdeprofi, egal ob jetzt der Sattler, Saddlefitter oder auch ein Therapeut, Trainer, wer auch immer, ich glaube, es darf noch mehr miteinander gearbeitet werden, um diesem Bedürfnis, was ja der Pferdebesitzer auch hat, nach Ganzheitlichkeit nachzukommen. Das heißt für mich nicht, dass jetzt jeder Sattler und Saddlefitter auch gleichzeitig, wie glücklicherweise in deinem Fall, ne, aber muss nicht jeder Therapeut und Trainer und alles in einem sein. Im Gegenteil, wenn jeder seinen Bereich gut macht und man dann aber mit den anderen Profis zusammenarbeitet, dann ergeben sich ganz tolle Synergien und dann färbt auch das natürlich wieder auf deine Reputation als Sattelprofi ab, dass du da noch die entsprechenden Partner mitgebracht hast. Ja. Dass da eben der Partner, der Trainer, die Trainerin vielleicht gleich eine Rückmeldung gibt an den Pferdebesitzer und sagt, du Mensch, hier im Training, wir arbeiten gerade daran, den Rumpf anzuheben und die Trageschwäche gar nicht erst passieren zu lassen. Ja? Denk bitte dran, dass du jetzt direkt nochmal einen Kontrolltermin bei deiner Sattlerin machst zum Beispiel. Also gerade dieses Ping-Pong, dieses Hin- und Herspielen zwischen den einzelnen Profis, finde ich total wichtig. Wie gesagt, gerade bei einem gehobenen Klientel, was ein Wissen mitbringt, aber auch die Ressourcen hat, die sind dann eben auch bereit, auf ihre Profis zu hören und da dieses Netzwerk zu nutzen. Und was aber eine andere Sache ist, wo du gerade sagst, Mensch, die hat gerade nicht so viel Geld. Ich prognostiziere ja, dass wir mehr und mehr Pferdesharing-Modelle haben werden. Und das, du kennst das von unserem Event, wir haben da schon drüber gesprochen, ich habe das an verschiedenen Ecken und Enden schon erwähnt, auch in unseren Coaching-Formaten, dass ich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir gerade sehen, die so schnell jetzt nicht rosiger aussehen wird, ja, sehen wir ja jetzt schon, dass wir einen schwindenden Pferdebestand haben. Dass die Leute sich das nicht mehr leisten können, dass man unfassbar viele Anzeigen in irgendwelchen Portalen sieht, dass die Leute ihre Pferde loswerden wollen, Beisteller abzugeben haben, dass das Pferd eben so gerne, wie man es würde, nicht mehr bis ins hohe Rentenalter Alter behalten werden kann und, und. Und viele, die jetzt vielleicht ältere Pferde haben, wollen sich auch keine neuen mehr nachkaufen. Was natürlich einmal an der finanziellen Belastung liegt, aber auch an dem Maß an Verantwortung, was man aufbringen muss, dass man nicht mehr die Zeit hat. Ne, viele, die jetzt außerhalb ihres Pferdehobbys, auch im realen Leben, vielleicht sich noch einen Nebenjob suchen oder sich nicht mehr leisten können, reduzierte Stunden im Hauptjob zu arbeiten, sondern mehr Stunden gehen müssen, weil es wirtschaftlich eng ist, haben natürlich auch weniger Ressourcen in Form von Zeit, Geld, Nerven, sich um das Pferd zu kümmern. Und dementsprechend sehen wir ja Prognosen von verschiedenen Stellen, dass der Pferdebestand sinkt und sinken wird. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich prognostiziere, dass wir mehr und mehr, wie gesagt, Pferdesharing-Modelle, und ich rede nicht von einer hat ein Pferd und wir haben eine Reitbeteiligung, sondern auch sowas wie drei Reitfreundinnen kaufen sich zusammen ein Pferd und kümmern sich darum. Ja. Oder das Familienpferd wird wieder noch mehr in den Vordergrund rücken, dass man eben dann mit der Schwester und mit der Mama zusammen das Pferd hat.
Ja.
Nicht nur, um die finanziellen Belastungen zu tragen oder zu teilen, sondern auch, um eben diese Verantwortung und dieses permanente Gefühl, nicht hinterherzukommen, ja, dem dazu entkommen. Das aber für die Sattelprofis natürlich auch wieder eine Herausforderung, weil wenn dann da drei Hintern auf einem Pferd rumjuckeln, was heißt denn das für das Pferd? Ist das Pferd dann besonders gut bemuskelt, weil das besonders viel Ausgleichstraining bekommt? Oder haben wir unterschiedliche Hosengrößen, unterschiedliche Beinlängen, Sitzschwerpunkte, was nicht alles?
Ja.
Ich glaube, dass das eine Sache ist, die ganz, ganz wichtig ist. Und da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, den richtigen Sattel zu finden. Was aber eben auch häufig daran liegt, welcher Mensch da drauf sitzt. Oder eigentlich immer, ja.
Immer, genau.
Und das,
also du hast 50-50, ja? Du hast ja unten Pferd, oben Reiter, in der Mitte den Sattel. Und das muss halt nach oben und nach unten und nach oben passen. Und
ich glaube, dass das eine der Herausforderungen tatsächlich jetzt werden wird.
Ja.
Was aber auch gleichzeitig eine Chance ist, weil natürlich dann, wenn sich mehrere Leute, wie gesagt, auch die finanzielle Belastung teilen, heißt das auch, dass ich mir einmal öfter jemanden holen kann, der mich da, der den Sattel kontrolliert und nochmal rüberguckt und da eben einen gewissen Service bietet. Heißt aber vielleicht auch mehr Nutzung eines Sattels, selbst wenn er dann passt. Ja, wir sehen ja auch, das sagt auch Conny Röhm, dass ja unsere Freizeitpferde häufig unterfordert und zu wenig bewegt sind. Wenn wir jetzt da mehr Leute haben, die da drauf reiten, haben wir vielleicht auch schnellere Abnutzungsspuren. Und da kommt wieder meine Theorie von vorhin, es wird mehr Pflegeangebote geben und werden auch gebraucht werden.
Ja, absolut. Also ich meine, ich finde das eine super spannende Idee. Ich sehe das selber schon in der Praxis. Ich sehe diese Pferdesharing-Modelle schon, ne? Dass es also über die Reitbeteiligung hinaus. Das ist sehr spannend, solange natürlich, wie die Leute sich verstehen. Auch das habe ich schon gesehen, dass es dann in die Brüche gegangen ist. Und dann ist es so ein bisschen wie das Kind, was hin und her gereicht wird.
Trennungssituation.
Trennungsphase, genau. Ja. Ne? Tatsächlich für den Sattel habe ich die Erfahrung gemacht, häufig. Manchmal klappt es wirklich, dass die Figur des Reiters ähnlich ist, dass man sagen kann, okay, Kompromiss, fair enough, aber wir kriegen das hin, dass der Sattel für beide funktioniert. Ja. Aber in den meisten Fällen waren tatsächlich mehrere Sättel nötig. Das war aber zumindest aus meiner Praxiserfahrung gar nicht so das Thema, weil eben die Kosten, die laufenden Kosten, die Schmied, Tierarzt, Therapeut, Zahnarzt, ne? Also was sowieso immer anfällt, geteilt wird. Und da war dann tatsächlich ein bisschen mehr übrig für einen eigenen Sattel, der dann auch sehr gehütet wurde.
Ja.
Ne? Also da hat man dann auch mal was Eigenes, wenn das Pferd einem schon nicht komplett gehört. Zumindest der Sattel ist
genau.
Das sehe ich
auch so, und ich denke, dass da gerade Sattelprofis ein bisschen genauer hingucken dürfen, ne? Welche Sachen ergeben sich vielleicht auch, ne? Wo kann man da vielleicht ein bisschen mithelfen? Letztendlich muss man immer gucken, bis wohin geht meine Verantwortung und wo ist dann da Ende. Aber die Entwicklungen sollte zumindest jeder mal gehört haben und zumindest mal andenken, dass man entsprechend vorbereitet ist. Ne? Weil wenn das eigene Geschäftsmodell es nicht hergibt, da andere Services mit anzubieten oder was auch immer, ne? Mehrere Sattelvarianten zu haben, die vielleicht dann nochmal für einen anderen Typ oder für eine andere Reitvariante vielleicht auch sind. Ne? Vielleicht sagt der eine, du, ich bin hauptsächlich im Gelände unterwegs und brauche was Geländegängiges. Der nächste sagt, du, ich mache gerne den Dressurpart auf dem Platz, das wäre ich nicht. Ne? Also dann entsprechend auch das eigene Portfolio weiter zu haben. Vielleicht fühlt sich einer besonders, gerade im Freizeitbereich kann das ja durchaus sein, dass sich einer besonders wohl und sicher im Westernsattel fühlt, jetzt mal unabhängig von der gerittenen Reitweise.
Disziplin,
Disziplin oder Reitweise. Also das, ich glaube, dass da die Pferde, die Sattelprofis, die Sattelprofis noch ein bisschen flexibler werden dürfen, Und überhaupt auch mal hinterfragen müssen, okay, wie machen wir das jetzt hier, das Konstrukt? Ne? Und wie du sagst, ich sehe ja auch, dass wenn die Kosten fürs Pferd geteilt werden, dann ist da potenziell mehr Raum für alles andere. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass so manches Pferd nur noch dann in einer Haltergemeinschaft ist, weil die das gerade so stemmen können. Also ich glaube, das geht in beide Richtungen. Da kann man sich ein bisschen aussuchen oder vielleicht aussuchen, in welche Richtung man da gehen möchte. Vor allen Dingen sind aber auch solche flexibleren Modelle natürlich spannend. Ne? Wie zum Beispiel Mietsattel, Testmöglichkeiten. Können alle drei rein? Wenn ich jetzt drei Leute ein Pferd teilen, können alle drei zu dem Satteltermin kommen? Oder kommt dann eben nur einer? Was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Ja? Was sind die verschiedenen Bedürfnisse? Man sagt ja immer so schönes Menschschild, wenn viele Menschen aufeinander kommen. Das darf dann eben berücksichtigt werden und ist auch eine Form der Kompetenz. Gerade eben dann, wenn dann eine gewisse Investition dahinter steht.
Absolut, ja. Und was ich da auch noch aufgreifen will, du hast vorhin noch mal die Interdisziplinarität sozusagen angesprochen, ne? Mit den Kollegen um einen herum, seien es jetzt Facheigene, also andere Saddlefitter, aber dann eben auch über den Tellerrand hinaus, sprich Therapeuten, Trainer, aber vielleicht sogar auch Tierärzte, sogar bis hin zum Hufschmied. Was ich total spannend finde, du sagtest anfangs, dass auch gerade deine Kunden oft sehr in eine Nische reingehen. Mhm. Das ist jetzt nicht nur der Trainer, sondern das ist der tensegrale Trainer. Mhm. Das ist nicht der Hufschmied, sondern vielleicht der Huforthopäde, spezialisiert auf Reha-Fälle. Mhm. So. Und da finde ich es auch total spannend, also aus meiner Erfahrung heraus, wie sich die Dinge hier entwickelt haben. Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass ich sag mal, die Community ein Stück weit zusammenrückt. Also als ich vor 10 Jahren in der Praxis angefangen habe, hatte ich immer so den Eindruck, oh, ich bin so allein auf weiter Flur. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, wen ich hier fragen soll. Die haben nicht auf mich gewartet und wollen wahrscheinlich auch mich nicht. Die sehen mich als Konkurrenz vielleicht oder als unguten Mitbewerber. Und ne, also das war alles recht negativ besetzt. Vielleicht war das auch nur mein eigenes Mindset, da bin ich mir gar nicht so sicher mehr. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich das Ganze so ein Stück weit öffnet. Ja. Nicht nur, ich sag mal, branchenfremd, also jetzt mal ganz, das ist natürlich nicht ganz branchenfremd, aber Sattler und Therapeut zum Beispiel, sondern auch innerhalb der Sattler-Community oder Saddle-Fitter-Community, dass sich mehr Netzwerke bilden und hier dann auch Erfahrungen ausgetauscht werden. Und das finde ich also total, also wahnsinnig wertvoll. Und auch da gehört eigentlich wieder das Thema Wissen rein, denn Wissen ist ja nichts, was einem selber allein gehört, sondern was man erstens teilen kann und zweitens auch so ein bisschen wie eine Kerze, die was größer wird, je mehr du es eigentlich teilst, weitergibst und auch annimmst, oder?
Ja und nein. Weil ich glaube, dass das gar nicht unbedingt aus der wachsenden Bereitschaft oder unbedingt der großartigen Weiterentwicklung der Einzelpersonen kommt, so schön wie es wäre, ja auch, das wird bestimmt mit reinspielen. Ich glaube, dass das vor allen Dingen aus der Digitalisierung kommt, beziehungsweise aus dem ortsunabhängigen Austausch, weil du hattest früher in Anführungszeichen, hattest du ja immer nur die regionalen Netzwerke und in einer Region arbeitend mit einem ähnlichen Kundenstamm hast du natürlich eher ein Konkurrenzempfinden und da hat der Pferdeprofi, egal jetzt welcher Art, natürlich eher Sorge, dass da vielleicht dann neuer Konkurrent da ist und dann hat man nur begrenzt Pferde und Pferdebesitzer. Das heißt, da ist das Konkurrenzempfinden viel größer. Wobei wir natürlich in diesen Austauschnetzwerken, egal ob jetzt Therapeuten oder Trainer, da sehen wir ja, gerade wenn es sich um sehr spezielle Nischen handelt, dass die sich ortsunabhängig verteilen, ja, also oder treffen können, dass man sagt, okay, wir haben halt jetzt hier unser Meeting mit den ganzen tensegralen Trainern, die aber überall verstreut sind. Das heißt, man kann sich austauschen, weil man thematisch in eine Kerbe haut und gleichzeitig ist man aber so weit auseinander, dass man sich gar nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen könnte. Gerne, wie ich das sehen würde, weil ich das ja auch immer sehr sehr betone und ja auch meine Kursteilnehmer, Kompaktis immer alle sehr pushe, sich unbedingt zu vernetzen und mehr miteinander zu arbeiten, glaube ich doch auch, dass da gerade vor Ort dieses Konkurrenzdenken schon noch relativ stark ist, was aber wiederum aus einer anderen Richtung kommt, nämlich aus dem Thema Existenzangst und nicht genug zu verdienen, wirtschaftlich herausfordernde Situationen zu haben. Also wenn ich Existenzängste habe und das hat nicht mal unbedingt damit zu tun, dass ich Sorge habe, dass ich jetzt keine Kunden mehr habe, sondern es kann auch damit zu tun haben, dass es schwieriger wird, Kunden zu gewinnen oder dass man Angst hat vor einem Image-Schaden in der Region oder was auch immer. Dass ich dann natürlich da etwas vorsichtiger im Netzwerken und mich öffnen bin, ist ja nur menschlich. Ja. Ne? Also ich glaube, dass dieses Vernetzen und Miteinander arbeiten vor allen Dingen gut funktioniert, weil wir eben mittlerweile mehr Plattformen haben, wo man sich ortsunabhängig treffen kann.
Ja. Ja, und vielleicht auch mehr ortsunabhängige Angebote tatsächlich. Also jetzt nicht nur, um sich zu netzwerken, sondern eben dann auch für Empfehlungen. Ne? Also ich stehe ja auch selber oft vor dem Problem, dass ich zum Beispiel einen guten, ich sage jetzt einfach mal, Huforthopäden empfehlen möchte oder gerade in Bezug zum Beispiel auf Hufrehe empfehlen möchte. Und da ist dann vielleicht vor Ort niemand. Mhm. Aber mittlerweile gibt es auch Online-Angebote, die tatsächlich auch weiterhelfen. Natürlich ersetzen die nicht den Schmied oder den Orthopäden vor Ort, der hands-on raspelt oder...
Doch, teilweise schon, aber ähnliches.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine ganz wertvolle Ergänzung. Und das ist natürlich für mich dann als Dienstleister auch wiederum schön, hier meine Expertise ein Stück weit auch erweitern zu können, sagen zu können, hier, das ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber ich habe hier drei ganz kompetente Experten an der Hand. Tausch dich doch mal aus und komm da weiter. Und dann kommen wir wieder ins Gespräch und dann schauen wir mal, wie die nächste Lösung ist.
Ja. Ne? Die Natur der Sache ist in der Pferdewelt nur eben, dass wir ein Offline-Geschäft haben. Und ja, wir können natürlich Wissen vermitteln, sehr gut online. Und es wird mittlerweile super angenommen, egal ob das jetzt Hufworkshops sind, ob das Trainingsmethoden sind, ob das Vorträge zur Fütterung sind. Es ist ein ganz tolle Sache.
Sattelanalysen.
Ja, ne? Also es gibt schon ganz viele tolle Angebote. Und dann gibt es halt Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht funktionieren werden, weil du kannst den Sattel bisher nicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da noch tolle Erfindungen. Aber es ist einfach sehr nah an der Unmöglichkeit, einen Sattel aus der Ferne zu verkaufen und anzupassen. Ja, also klar gibt es mittlerweile Messmethoden, da bist du tiefer im Thema, welche da wirklich sinnvoll sind und welche nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass das ein Pferdebesitzer selber anwenden kann. Das heißt noch lange nicht, dass er daraus selber dann Rückschlüsse ziehen kann. Das heißt noch lange nicht, dass nur weil da ein Messgerät kommt, der Kontext richtig eingeschätzt wird. Und dafür braucht es dann eben den Experten. Und je mehr, je mehr die Expertise physisch angewandt werden muss, desto weniger werden wir hier digitale Angebote sehen. Und das ist eben gerade bei den Sattlern und Sattelfüttern nun mal so, dass sie halt hinfahren. Ne? Was nicht heißt, dass wir nicht neue Modelle denken können. Das nicht heißt, dass wir nicht auch Tauschkonzepte, Mietkonzepte, Pflegekonzepte, Abo-Modelle und Co. ausprobieren können.
Ja, aber auch Beratungskonzepte. Also um das nochmal aufzugreifen mit der Online-Sattelanalyse, das sieht man immer mehr. Ich biete das ja mittlerweile auch an, tatsächlich für viele Kunden, die ich einfach nicht mehr wörtlich erreichen kann, weil sie zu weit weg sind. Ich habe ja lange Zeit in Österreich gearbeitet und bin jetzt oben im Norden in Bremen. Und das Wichtige hierbei ist auch hier wieder das Abholen, das Einordnen und Kommunizieren, eben dies nicht als Sattelkontrolle im Sinne von Sattelanpassung zu bewerben, weil das setzt natürlich ganz andere Erwartungen in dem Moment, sondern wirklich wie eine Art Zweitmeinung, wie eine Art Gutachten zu kommunizieren. Ja. Und das kann man tatsächlich auch online sehr gut machen, denn wenn man auch hier wiederum mit dem Kunden in Gespräch geht und sei es über Fragebögen, über Q&A-Sessions und so, da muss man natürlich schauen, wie man das dann konzipiert. Aber da habe ich sehr gute Rückmeldungen bekommen. Was dann als Ergänzung zum Sattler, es soll kein Ersatz sein, um Gottes Willen, aber als Ergänzung zum Sattler vor Ort dienen kann, gerade wenn man vor einer sehr kostspieligen Entscheidung vielleicht steht, ne, und einen neuen Sattel kaufen will, um da einfach wirklich nochmal Sicherheit zu bekommen.
Und dann, wenn du sowas anbieten möchtest und wenn du sowas hast, dann ist es umso wichtiger, ein gutes Netzwerk zu haben, dass sich nämlich dann der Sattler vor Ort nicht noch auf den Schlips getreten fühlt oder da eben die Pferdebesitzer das Gefühl haben, sie müssen da hinterm Berg halten und müssen das verschweigen, ne, oder dürfen da ihre Fragen da nicht stellen. Ich glaube, auch hier darf man gucken, wie man zusammenarbeitet. Ne. Ich habe auch verschiedene Sattelexperten schon in mein Programm gehabt, von Sattelmeisterin bzw. Sattlermeisterin über Saddlefitter einer bestimmten Sattelmarke. Ne. Mhm. Also ich habe da schon verschiedenste Leute mit dabei gehabt und es ist wirklich spannend zu sehen, wie einig sich doch alle sind, wenn es darum geht, wie man mit den Kunden arbeitet. Also diese Fliegen hier machen mich ein bisschen wahnsinnig.
Das ist aber nur eine. Ach,
furchtbar. Nee, aber wie einig sich dann doch alle sind, ne, wenn es darum geht, wir wollen das Bestmögliche für das Pferd und für den Besitzer und eine Lösung finden. Und trotzdem wäre da eigentlich noch viel mehr Spielraum, das gemeinsam zu machen.
Ja, genau. ja, da kann man ja dann auch Synergien wirklich nutzen, ne? Und das Ganze dadurch erweitern. Also, genau.
Ich darf hier mal eine Rückfrage stellen. Was siehst du denn, wenn wir jetzt da gerade so drüber sprechen, was siehst du denn noch als Trend, gerade für die Sattler, wo man sich abheben kann von der Konkurrenz, wo man eben eher vorangeht, als nur gerade so irgendwie klarzukommen?
Also da muss man vielleicht unterscheiden zwischen, ich sag mal, der Dienstleistung, die man am Pferd macht, Beratung, Anpassung und dem Verkauf. Mhm. Also das sind keine komplett getrennten Dinge, um Himmels Willen, aber was die Entwicklung angeht, ist das, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Und ich bin der Meinung, dass man sich über die Dienstleistung auch jetzt, trotz, sage ich mal, dass man Wissen überall herbekommt und Informationen überall herbekommt, sich dennoch über Wissen nach wie vor abheben kann. Mhm. Und die Art der Wissenskommunikation, ich wurde kürzlich mal gefragt, ist das jetzt, wie war das, ist das, muss man nun als Saddlefitter immer die Pferde anmalen, damit man ein guter Saddlefitter ist? Mhm. Na, also Anatomie anmalen am Pferd. Und ich habe tatsächlich länger drüber nachgedacht, ist das denn wirklich sinnvoll? Ich mache das in meiner Praxis. Mhm. Ich mache das natürlich nicht, um irgendwie für mich die Strukturen zu finden. Das kann ich palpatorisch ganz schnell selber finden. Natürlich ist das eine Art von Kommunikationsstrategie in dem Moment. Das heißt, was tue ich da? Ich zeichne die sattelrelevanten Punkte an am Pferd und erkläre, während ich zeichne, dem Kunden, was sehen die anatomisch. Das heißt, das mache ich immer bei einem Ersttermin. Und um die Kunden erstmal auch hier wieder abzuholen, auf ein Level sozusagen zu bringen. Und was das Schöne daran ist, wenn ich das so erklärt habe, natürlich mit Rückfragen, und wir können in Austausch gehen, da erfahre ich wahnsinnig viel auch über die Wünsche des Kunden, über die Sorge, die Nöte, vielleicht auch den Wissensstand sowieso, aber auch kann sozusagen empathischer auf den Kunden eingehen, weil ich natürlich viel mehr vom Kunden erfahre, durch dieses Ansprechen der Dinge. Und was dann das Schöne ist, wenn das Pferd dann angemalt ist und dann der Sattel draufgelegt wird, dann brauche ich nicht mehr viel reden. Mhm. Also, wenn das ein Sattel des Kunden ist und zum Beispiel die Sattelauflagefläche am Pferd eingezeichnet ist, wir legen den Sattel auf und er ist halt wirklich 10 cm zu lang, ja, da muss ich den Kunden nicht mehr davon überzeugen und irgendwie darüber diskutieren, dass jetzt der Sattel leider nicht passt und ein Totalschaden im Prinzip ist, weil er zu lang ist, und zu lang ist zu lang. Also 1-2 cm, da sage ich ja nichts, aber wenn das dann wirklich deutlich zu lang ist, dann kann man nichts tun. Ne? Mhm. So, und das muss ich aber nicht mehr sagen in dem Moment. Ja, und da sehe ich dieses, natürlich steckt da Wissen dahinter, was ist Wissen, was man natürlich, jeder Saddlefitter weiß, wie die Sattelauflage, also zumindest dass es eine Sattelauflage gibt und dass die nicht überschritten werden sollte im größeren Maße. Das ist das Wissen an sich, aber wie vermittle ich dem Kunden das so, dass er eigentlich selber dann auf die Idee kommt, Moment mal, mein Sattel passt ja gar nicht. Also es ist immer ganz schön, die Rückmeldung, die ich beim Pferdebesitzer bekomme, wenn die das gehört haben über das Anmalen, die ganzen Zusammenhänge, und dann sagen, so, jetzt gucken wir uns mal den Sattel an, dann kommt sehr oft der Satz, oh je, ich will es, glaube ich, gar nicht mehr wissen.
Ja, okay.
Weil natürlich schon die Sorge da ist. Oft ist dann Erleichterung, ist ja doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ne? Jetzt sieht man es ja ganz gut an den Strichen und. Ne? Und die Striche sind tatsächlich dann auch sehr wertvoll in der Bewegung, weil auch da ändert sich das Ganze nochmal. Ich mache ja viel Dokumentation auch per Video, das kann ich dem Kunden immer wieder zeigen. Und genau, aber zurück zu deiner Frage. Also ich glaube, hier kann man sich, gerade was das den Dienstleistungsbereich im Saddlefitting angeht, auch heute noch abheben. Denn es gibt auch nach wie vor Saddlefitter-Kollegen, die nur im Stand zum Beispiel den Sattel beurteilen. Ist für mich ein No-Go. Du musst das in der Bewegung beurteilen, weil das macht nochmal einen Riesenunterschied, wie der Sattel dann liegt, dynamisch. Aber auch das gibt es, die kommen zum Termin, eine Viertelstunde Sattel draufgelegt, Schätzelchen, das passt schon, Schätzelchen, das passt nicht, ich habe da was im Auto, hier wird verkauft. So, ne? Das gibt es tatsächlich noch da draußen, denn ich höre das von meinen Endkunden, die einfach total verzweifelt sind, weil, ja, sie da, enttäuscht wurden, ne? So, sage ich das mal neutral. Dann gibt es die zweite Schiene, den Verkauf tatsächlich, und hier finde ich das persönlich als Trend ganz schön oder interessant zu sehen. Es gab sozusagen die Vorpandemiezeit, die Pandemiezeit, die direkte Nachpandemiezeit und jetzt so, was so dazwischen ist, ne? Oder was so dann im Nachgang kommt. Pandemiezeit ich spreche jetzt mal für alle Sattelverkäufer, war einfach die goldenen Zeiten. Wir haben verkauft unfassbar ohne Ende. Mhm. Es gab ja keine Sättel mehr auf dem Markt, die man kaufen konnte. Es waren teilweise bei verschiedenen Herstellern 2 Jahre Wartezeit auf Sättel. Ja. Also das muss man mal sehen, ne? Also der Kunde bestellt einen Sattel und weiß nicht, ob sein Pferd noch lebt, wenn er dann ausgeliefert wird. Das waren Zeiten, das ist natürlich lange vorbei. Dann gab es die Zeit nach der Pandemie. Ich bin ja der Überzeugung, das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass die Leute viel, viel mehr verdient haben während der Pandemie, sondern dass sie natürlich nicht in Urlaub fahren konnten. Ja. Also zumindest in der Region, in der ich damals gearbeitet habe als Verkäufer oder Saddlefitter und dann auch den Verkauf gemacht habe, konnte man nicht in Urlaub fahren oder fliegen und da haben wirklich viel Geld übrig. Mhm. Ne, so. Und das wurde dann, da man ja dann vielleicht auch Homeoffice hatte und zum Pferd gehen durfte, ne, weil draußen und so weiter, das einen sehr, sehr großen Raum eingenommen hatte, wurde das zum großen Thema und auch große Wichtigkeit. Und tatsächlich, ich habe da also wirklich Termine gehabt, da hieß es dann ja, also der Sattel, der braucht halt schon, ich habe dann Kontingente gekauft, der braucht dann 2 Monate, kostet 5.000 Euro, ich habe noch einen Lagersattel, den kann ich aber eigentlich nicht rausgeben. Du mach nichts, ich kaufe dir den Lagersattel für 6.000 ab. Ne? Also das war einfach keine Frage, das gibt es heute nicht mehr. Ne? Also
das ist definitiv, da will ich einmal kurz reingeritschen. Bitte. Das ist nämlich richtig interessant, da kommt ja hier mein Analystenherz. Ja. Das hat ganz viele Ursachen, nicht nur, weil die Leute nicht in Urlaub gefahren sind, sondern weil sich das ganze Lebensverhalten klingt irgendwie, aber der ganze Alltag hat sich geändert. Ne? Die ganze Lebensstruktur hat sich geändert, weil nicht nur Urlaube schwieriger waren, abgesagt wurden. Na klar, ist da Kapital übrig geblieben. Aber, und das siehst du in allen anderen Bereichen, das siehst du auch im ganzen Thema Mobiliar zum Beispiel. Ne? Die Leute haben sich ihr Haus wieder schön gemacht und eingerichtet. Ja. Du siehst es an ganz vielen Ecken und Enden, was so Einzelhandel und Co. betrifft. Mhm. Aber, und das ist auch noch ein Punkt, du hast halt eine Revolution in der Arbeit gehabt. Weil durch Corona viel, viel mehr Homeoffice ermöglicht wurde und man festgestellt hat, ey, ist eigentlich voll geil, ja. Für die großen Unternehmen ist es sinnvoll, es haben ganz viele ihre großen Bürogebäude gecancelt, ne, und mieten nicht mehr riesengroße Flächen, sondern haben nur noch ein kleines Headquarter, weil eben der Großteil von der Firma im Homeoffice ist und dann wird halt immer nur tageweise pro Woche einen Arbeitsplatz genutzt. Das heißt, da wurde natürlich gespart und gleichzeitig hast du aber auch laufende Kosten, wie zum Beispiel, und das ist nicht zu unterschätzen, Fahrtkosten für den pendelnden Arbeitnehmer. Und das wurde mehrfach berichtet, dass, also von Kunden, die da mit ihren Kunden gesprochen haben, dass da einfach auch jeden Monat richtig viel Geld übrig geblieben ist, weil die nicht mehr pendeln mussten zur Arbeit. Und dann ist es ja nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit, die man dann fürs Hobby hat. Und sowieso dann, ne, unterm Tag, man kann nirgendwo hin, aber zum Pferd kann man noch. War natürlich auch noch ein Aspekt. Da hängen aber ganz, ganz viele Sachen zusammen, warum dann erstmal Kapital da war. Die Schäden, die durch Corona gekommen sind, die sind ja aber jetzt erst zu spüren. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen diese nachgelagerten Geschichten. Du hast erst nachgelagert die ganzen Insolvenzen gehabt von Selbstständigen, von Unternehmern, auch von größeren Unternehmen. Dann hast du das Thema Corona-Hilfen gehabt. Ne? Dann gab's, dann hatten die auf einmal wieder Geldspritzen bekommen. Dann jetzt ist wieder Corona-Prüfungszeit. Ne? Jetzt werden die Hilfen wieder zurückgefordert. Also da hängen noch ganz, ganz viele Dynamiken hinten dran, die das jetzt noch mit beeinflussen. Und das ist ultra spannend.
Total. Ich glaube, das ist ein eigener Podcast. Ja. aber genau das sehe ich eben auch im Trend. Also was man nämlich direkt danach, also es gab ja nicht den Zeitpunkt nach der Pandemie, aber der Zeitpunkt, wo dann eben auch die Urlaube wieder möglich waren, die Fernreisen und so weiter, da habe ich persönlich, ich sag mal so ein Jahr nach den großen Lockdown-Wellen im Verkauf das sehr deutlich gespürt, dass die Zahlen sehr zurückgegangen sind und deutlich mehr auf Gebrauchtsattel. Ja. Gebrauchtsattel oder was können wir denn noch machen, kann ich es noch ein bisschen strecken. Ja. Also das war sicherlich einmal dem geschuldet, dass einfach weniger Geld zur Verfügung war aus den genannten Gründen. Vielleicht aber auch so ein bisschen die Abwarthaltung. Ne? Also jetzt tut sich was Neues wieder. Da sind wir ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Wobei ich das natürlich in der jetzigen direkten wirtschaftlichen Situation deutlicher noch sehe, dass ich hier, also es kam dann, um nochmal chronologisch zu bleiben, nach diesem einen Jahr kam nochmal ein bisschen ein Aufschwung. Mhm. Also da hatte ich den Eindruck, es pendelt sich so ein bisschen wieder ein. Natürlich nicht wie in Corona-Zeiten, aber zu einem guten Niveau. Ja. Und jetzt merke ich das schon, nicht unbedingt in der Dienstleistung, sondern eben im Verkauf, dass die Leute etwas zögerlicher werden, eher abwartend. Natürlich gebraucht Anfragen habe ich immer. Ich arbeite aber nur mit Neusätteln. Und die eben auch hier tatsächlich dann aber auch mehr auf Qualität achten. Mhm. Also dann auch sagen, gut, ich gebe schon 5.000 Euro aus, ich brauche da aber noch ein bisschen Zeit, ich möchte das mehrfach testen, ich will mir wirklich sicher sein, dann gebe ich das Geld, nehme das Geld in die Hand, weil das habe ich lange gespart, als dann schnell, ja gut, dann machen wir lieber die Billigvariante. Billigvariante beim Neusattel, zumindest bei mir, startet bei 1.800 Euro. Das ist jetzt, billig ist relativ, ne? Aber im Vergleich zu 5.000, 6.000 Euro natürlich günstiger. Und genau, das ist der Trend, den ich zurzeit sehe. Wo sich das Ganze hinentwickelt, ist natürlich komplett offen. Und da bin ich der Überzeugung auch, dass auch hier wieder Qualität, also sei es eben handwerkliche Qualität, Qualität vom Material, von der auch Forschung und Entwicklung hinter so einem Sattel, die Funktionalität, dann die Quantität schlägt. Ja. Ja, also die Leute kaufen lieber einmal richtig als zwei- oder dreimal nicht gut.
Und keine Trends. Lieber einmal richtig und lieber was, wo wir Vertrauen haben, weil die gibt's schon lange oder das ist ein grundsolides Ding oder Flexibilität, dass es anpassbar ist. Ja. Also ich sehe ja auch, du auch, es gibt ja immer wieder so ein paar neue Erfindungen und neue Produktentwicklungen, die bestimmt spannend sind, aber solange die nicht wirklich getestet und erprobt sind, halten sich die Leute da gerade sehr, sehr zurück.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also es ist keine große Risikobereitschaft gerade da. Und das sehe ich aber eben auch in der Dienstleistungssparte. Also wie gesagt, wir können das ja nicht wirklich trennen, aber wenn man das mal so aufteilt, auch hier habe ich den Eindruck, dass eben diese, ich sag mal wirklich, Wissen ist so, das möchte ich gar nicht mehr in den Mund nehmen in dem Sinne, aber wirklich diese faktenbasierte, evidenzbasierte Vermittlung von Informationen, um das jetzt mal zu umschreiben, weil ja, eben, ne? Wir haben ja am Anfang gesagt, Wissen kriegst du im Prinzip überall her, aber was ich meine, wirklich wissenschaftlich fundiert, lange ausprobiert in der Praxis, auf soliden Erfahrungswerten, aber eben auch durch Forschungsergebnisse bestätigt, das findet zumindest in meiner Praxis immer höheren Stellenwert. Die Leute fragen mittlerweile danach.
Ja, und auch das hängt wieder damit zusammen, wer jetzt noch Pferde hat und kauft und hält und behält, weil, und das ist jetzt auch wieder sehr grob gefasst, ne, aber wir sehen natürlich, dass gerade die Leute, die schon vorher wenig bis kein Geld hatten und sich sowieso nur gerade knall auf Peng ein Pferd leisten konnten, können sich jetzt vielleicht gar nicht mehr leisten. Oder halt nur in Kombination wieder mit anderen. Wenn ich es in Kombination mit anderen mache, dann steigt natürlich auch so ein bisschen der soziale Druck innerhalb der Gruppe, da entsprechend auf Qualität zu gehen. Aber wenn wir uns die Entwicklungen der Konsumenten, der Pferdebesitzer angucken, hast du hier natürlich eher die, die schon auch sich das leisten können müssen, ohne jetzt zu sagen, dass jeder, der ein Pferd hat, irgendwie vollhängt bis unter das Dach, wie man so schön sagt. Ne? Aber man muss schon einen gewissen Lebensstandard haben können, beziehungsweise man muss schon ein gewisses Einkommen haben, um überhaupt über ein Pferd nachdenken zu können. So, ist einfach so. Und damit hast du natürlich häufig auch einen Klientel, was entsprechend mehr Wert auf Qualität legt und eher auch die weg von Fast Fashion und schnellem Konsum auch außerhalb der Pferdewelt dann lieber das gute Paar Schuhe hat, was einen lange begleitet. Lieber einen hochwertigen Mantel kauft, den man dann länger hat. Ne? Und dieses Qualitätsempfinden zieht sich natürlich durch, kommt aber eben natürlich auch hier wieder, es ist so geil, ne? Es sind ja so viele Faktoren, ich finde das ja so spannend. Das kann ich gerne da machen. Also
wir reden schon eine Stunde, ne?
Dann zu gucken, was das auch bedeutet im sozialen Kontext. Also auch hier sehen wir ja gerade so sehr diese Schuldfrage mit dem Thema, darf man Pferde reiten? Was heißt pro Pferd? Darf man überhaupt noch Pferde haben? Also diese ganzen tierschutzrelevanten Themen gerade und auch, dass die Gesellschaft generell mehr hinguckt, wenn man Tiere hält, welcher Art auch immer, sorgt natürlich auch wiederum für einen gewissen Druck bei den Pferdebesitzern, bei den Reitern. Und wenn man diesen gesellschaftlichen Druck auch noch mit dazu nimmt, kommt natürlich auch das Thema, ich beruhige mein eigenes Gewissen, weil ich habe hier jemanden gehabt, ich habe hier einen richtig guten Sattel, der ist auf, der hat nicht irgendwer gebaut, sondern jemand, der wirklich Ahnung hat und der wurde ich gut beraten. Und damit kaufe ich mir natürlich auch ein bisschen mein gutes Gewissen, dass, wenn ich mein Pferd schon reite, ich wenigstens dafür gesorgt habe, dass alles schick ist.
Ja, Ja, das stimmt. Gleichzeitig, und ich finde auch das macht einen guten Service, einen Service, der sich abhebt aus. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, als Dienstleister eine Verbindlichkeit zu schaffen. Das heißt, die Kunden auch im Nachgang weiter zu betreuen. Also es ist natürlich ein leichtes, einen Sattel zu verkaufen, hin und weg sozusagen, ne, und nie wieder erreichbar zu sein. Auch hier noch eine kurze Anekdote, weil ich das so krass einfach fand. Ein Sattler, damals in der Region oder in der weiteren Region hat Sättel verkauft und dazu einen lebenslangen Service versprochen. Also eine lebenslange Service, wie soll man denn sagen, Pauschale. Also ja. Du kaufst einen Sattel bei mir und danach bekommst du jeden Service für diesen Sattel gratis.
Wessen Leben?
Ja. Also, das ist eine gute Frage. Also, nein, was weiß ich, also weit habe ich gar nicht mehr weiter nachgedacht, denn das Ende vom Lied war, dass dieser Sattler danach nicht mehr an die Kundenanrufe gegangen ist und auch nicht mehr erreichbar war für die Kunden. Das habe ich nicht nur einmal gehört von den Kunden, die diese Sättel gekauft haben, sondern von sehr, sehr vielen Kunden. Ist natürlich auch eine Masche, ne? Aber gut, davon mal abgesehen, also natürlich gibt es auch sehr seriöse Verkäufer und Saddlefitter, die verkaufen. Und das finde ich halt eben auch eine Art von Verantwortung, die man dem Kunden mittlerweile gegenüber haben muss, um dann eben auch das Vertrauen aufbauen zu können, dass man also mal wenigstens erreichbar ist, nachdem man einen Sattel verkauft hat, ansprechbar und dadurch natürlich dem Kunden auch ein Stück weit die Hand reicht und sagt, schau, du bist nicht allein, auch wenn es wieder Probleme ist, sehr wahrscheinlich wird es auch wieder Probleme geben, aber das ist vielleicht nicht 100% der Sattel, das kann auch der Futterzustand in Kombination mit dem Sattel oder die Haltung oder die das Training oder, da spielen ja viele Facetten rein, aber ich nehme dich, also du bist nicht allein, ich helfe dir da, das Thema Sattel und über den Horizont hinaus können wir gerne gemeinsam besprechen, wenn das wenn du ein Problem hier hast, ne? Und und ich finde, da ist sicherlich einfach noch ein ganz großes Potenzial, was, was man als Sattler, Saddlefitter, aber natürlich auch anderer Pferdedienstleister ausschöpfen kann.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch nicht nur ein Potenzial in Sachen Qualität und wie hochwertig arbeite ich, sondern eben auch ein Potenzial in finanzieller und Unternehmensentwicklungsform, dass man in dem Moment, wo man solche Potenziale erkennt, deswegen sprechen wir ja hier heute auch drüber, in dem Moment, wo man solche Potenziale und Entwicklungen in der Gesellschaft, im Konsumverhalten, im Nutzerverhalten und auch in der Art und Weise, wie die Gesellschaft mit bestimmten Themen umgeht, wenn man da eben es schafft, rauszuzoomen und nicht nur auf sein eigenes Tagwerk zu schauen, sondern eben diese Zusammenhänge auch zu sehen und zumindest so weit, wie man erstmal kann, jeder nur einen begrenzten Horizont, so weit, wie man kann, erstmal zu verstehen, dann eben auch mitzugehen, mitzuentwickeln und dann nicht erst zu warten, bis man, am Hungertuch nagt oder also aus der Not heraus sich verändert, sondern eben guckt, hey, was ergeben sich denn jetzt schon für Chancen? Ich freue mich immer total, wenn ich Leute habe, die vorausschauend planen und schon vorausschauend denken, Potenziale erkennen, auch Herausforderungen erkennen und da dran gehen, weil das die sind, die halt eine Branche und eine Nische und einen Marktbereich mitgestalten und nicht erst warten, bis dann das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Ja. Ja, und ich finde, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Ja. Nachhaltigkeit, irgendwo schon auch Ganzheitlichkeit, auch wenn du dieses Wort nicht magst. Und auch Weitsicht und Vorausplanbarkeit. Also es sind unfassbar viele Facetten. Ich habe im letzten Jahr darüber sehr viel gelernt im Kompaktprogramm, in der Zusammenarbeit mit dir. Und erstmal, ich sag mal, gesehen, wie groß dieser Horizont sein kann. Das heißt noch lange nicht, dass ich ihn habe. Aber vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zu deinen Angeboten gerade in diese Richtung sagen, dass wer sich jetzt angesprochen fühlt, da auch entsprechend was findet bei dir.
Also wir haben das mittlerweile so gestaltet, dass wir für die jeweiligen Herausforderungen, die man so im Business hat, eben die Lösungen findet und den Input findet. Das heißt, wir haben einmal unser Einsteigerprogramm, das ist unsere Aufstiegshilfe, wo wir die Basis für alles setzen. Also von solider Finanzplanung, die jeder Selbstständige haben sollte und leider oft, was ich zumindest in der Pferdewelt sehe, gerne mal vernachlässigt wird. Damit fangen wir an. Wir haben ganz viele Themen rund um Kundengewinnung, Kundenanalyse mit drin in der Aufstiegshilfe, weil ohne Kunden hast du kein Business. Und da brauchen wir uns nicht über Zeitplanung, Strukturen, Management und Co. unterhalten. Wenn die Basis nicht stimmt, dann ist das nicht sinnvoll. Deswegen starten wir eine Aufstiegshilfe, vor allen Dingen mit den Themen Finanzplanung und Kundengewinnung. Kundenanalyse und Kundengewinnung, haben aber immer auch Mindset-Themen mit drin. Wer da bei mir im Podcast schon reingehört hat, der weiß, dass ich da sehr viel Wert drauf lege. Business-Entwicklung ist für mich auch immer Persönlichkeitsentwicklung und damit starten wir in der Aufstiegshilfe. Das ist eine Mischung aus Lektionen, Input, Vorlagen, wie zum Beispiel Tabellen, die ihr nutzen könnt. Es sind aber auch Live-Meetings dabei. Das heißt, wir haben Fragerunden, wir haben hier den Zugriff auf unsere Membership, auf unsere Community, den Pferdebusiness-Zirkel, wo wir auch immer nochmal Sonderworkshops haben, wo man eben Fragen stellen kann. Da haben wir Hotseat-Coachings. Das heißt, es ist nicht einfach ein Selbstlernkurs, sondern wir haben eben auch ganz, ganz viel Live-Betreuung durch mich und mein Team und gucken, dass wir das dann wirklich praxisrelevant machen. Also ihr kriegt bei mir kein trockenes BWL-Blabla, auch wenn ich da gerne mal rumnörde, was solche Marktentwicklungen und sowas angeht. So geht es mir doch darum, das möglichst praxisrelevant zu machen. Und für die, die schon eine ganze Weile in der Pferdewelt selbstständig sind und sagen, so Mensch, ich bin gut gebucht, ich habe viele Anfragen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mir hier meinen eigenen goldenen Käfig gebaut und muss hier dauerhaft in meinem Hamsterrad rennen. Für die ist dann das Kompaktprogramm da, wo wir noch mehr Strukturen aufbauen, wo wir wieder Zeiten freischaufeln, wo wir Grundlagen für Teamaufbau schaffen und auch Prozesse optimieren, sodass man dann auch weiter wachsen kann. Weil das habe ich in den letzten Jahren immer wieder festgestellt. Es gibt die ganz, ganz grob gesagt, es gibt die, die haben nicht genug Kunden und es gibt die, die haben zu viele Kunden und nicht genug Zeit. Und für die, die schon gut gebucht sind und eher das Thema Management, Zeitstrukturen angehen wollen, ist das Kompaktprogramm da. Und wenn dann so ganz wilde Konzepte gebraucht werden und wir über die Weltherrschaft nachdenken, gibt es auch immer das 1:1-Coaching. Da habe ich sehr wenige Plätze, die auch meistens ganz voll sind. Aber man kann sich hier bewerben tatsächlich. Also wer ein spannendes Konzept hat, wer sich in einer bestimmten Nische schon einen Namen erarbeitet hat, wer eben in Sachen Marktführerschaft unterwegs ist, ne, oder auf dem Weg dahin, der kann sich gerne für das 1:1-Coaching bewerben. Das heißt jetzt Leaders-Coaching, um eben auch zu zeigen, was es ist, nämlich für die, die vorangehen und wirklich neue Standards in der Pferdewelt schaffen.
Ja, und aus praktischer Erfahrung, ich kann das jedem nur empfehlen.
Danke, danke.
Das ist wirklich hervorragend.
Sehr schön. Ansonsten dann kann man natürlich den Podcast hören, ne? So wie bei dir auch. Gibt es den Podcast und immer wieder verschiedene Formate, wo ich entweder zu Gast irgendwo bin oder hier und da auch mal auf Bühnen stehe. Wer da mich noch als Dozentin und Kopf irgendwo mit dazu holen möchte, kann sich natürlich auch gerne melden. Genau. Ja. Und dann sehen wir uns gerne im ein oder anderen Setting.
Bin ich überzeugt, dass sich sicher jemand hier angesprochen fühlt. Ich werde die entsprechenden Kontakte oder Kontaktseiten auch unten verlinken für jeden, der da Interesse hat. Und dir, liebe Gina, sage ich herzlichen Dank. Es ist etwas ausgeufert, aber hat super Spaß gemacht, wie immer, ja, mit dir zu quatschen und neue, wieder ein kleines Stückchen mehr Horizont zu bekommen. Und euch da draußen, wie jedes Mal, wünsche ich euch weiterhin viel Freude im und am Sattel und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald.
Tschüss.